habe meine Predigt überschrieben, mit Christus ist mein Leben. Philipper 1, 20 bis 23. Wahrscheinlich kennt ihr den zentralen Vers, wo Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Bald ist Weihnachten, die Leute reden von Jesus, vom Kind in der Krippe. Wir sind da das christliche Abendland. War gestern Abend noch in Nagold, du siehst die Christbäume und die vielen Kerzen, das ist unglaublich. Viele Menschen haben eine Bibel zu Hause. Und so mancher glaubt auch eine Ahnung von seinem Glauben an Jesus zu haben. Aber die allermeisten Menschen, ich würde auch sogar sagen, die allermeisten Christen haben keine Ahnung, wie wichtig Jesus für uns ist. Und es ist mein Wunsch und Gebet, dass es mir gelingt mit dieser Predigt, Begeisterung und Freude für Jesus zu wecken. Dass wir Jesus gerne zum Zentrum unseres Lebens machen. Und mein erster Punkt lautet, wir alle brauchen Jesus. Ich habe vor 2 Wochen über Apostelgeschichte 26, 18 gepredigt. In dieser Predigt wird davon berichtet, oder in diesem Text wird davon berichtet, wie Paulus vor dem König Agrippa seinen Auftrag erklärt. Und ich finde es so toll, weil in einem einzigen Vers fasst er seinen ganzen Auftrag zusammen. Er sagt, ich habe den Auftrag, den Menschen, Apostelgeschichte 26, 18, aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich. Denn die Menschen, sie leben in der Finsternis, sagt die Bibel, sie leben unter der Gewalt Satans. Die meisten Menschen sehen das nicht, weil der Satan sie blind gemacht hat für diese Realität. Sie erkennen das nicht. Deshalb spricht Paulus davon, ihnen die Augen aufzutun. Sie merken gar nicht, dass sie gar nicht so frei sind, wie sie immer sagen. Im Gegenteil, es herrscht ein unsichtbarer Kampf in dieser Welt um jede Menschenseele. Und der Satan tut alles, um Menschen in der Finsternis unter seiner Gewalt gefangen zu halten. Der Satan kämpft um uns. Und in diesem Kampf, der in der Finsternis herrscht, verstricken wir uns in Sünde. Sünde ist mein und dein größtes Problem. Wir sündigen aneinander. Wir sind stolz und hochmütig und das macht uns kaputt. Wir glauben, dass wir durch Egoismus, durch Befriedigung eigener Wünsche ein besseres Leben, bessere Erfüllung finden, aber bei dieser Suche bleiben wir immer leer und unzufrieden. Wir sind ständig auf der Suche, aber wir finden dieses Leben nicht, weil wir an der falschen Stelle suchen. Deshalb brauchen wir Jesus, der uns von der Sünde befreit, der uns seinen Geist gibt, der uns mit seiner Gegenwart erfüllt. Wie wichtig Jesus für uns ist, finden wir an ganz, ganz vielen Stellen in der Bibel. Ich möchte einfach kurz ein paar zitieren. Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Jesus sagt, ich bin das Brot, du verhungerst ohne mich. Und ich bin das Wasser, du verdurstest ohne mich. Ich bin der, der deinen Durst nach Leben stillt. Oder Johannes 8, Vers 12. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das Licht dieser Welt, das Licht des Lebens. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du nicht länger unter der Gewalt Satans, unter der Finsternis. sondern du hast das Licht des Lebens. Du weißt, wo es lang geht. Das heißt, du suchst nicht mehr nach dem Leben, du hast das Leben. Oder Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand, denn durch mich. Jesus ist der einzige Weg. Der einzige Weg zur Wahrheit und zum Leben. Und niemand kommt zum Vater, niemand kommt zu Gott, als nur durch Jesus. Denn Jesus starb am Kreuz für uns. Er hat am Kreuz geblutet für uns. Er hat unsere Sünden bezahlt. Und das ist toll, wir finden das schon im Alten Testament. Das ist ja das Merkmal der Bibel. Hunderte Jahre vorher schreibt Jesaja, in Jesaja 53, Vers 5 bis 6, aber er, Jesus, ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jesus starb am Kreuz für unsere Schuld und Sünde. Er wollte, dass wir die Möglichkeit haben, Vergebung zu bekommen für unsere Schuld und Sünde. Denn wir können die Sünde nicht selber wieder gut machen. Wir hätten das gerne, weil wir stolze Leute sind. Deshalb sagt Jesus, tut Buße. So hat Jesus seine Predigten angefangen. In Markus 1, Vers 15. Das ist das Erste, was wir dort lesen. Er hat gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße tun heißt, Jesus meine Schuld zu sagen, ihn um Vergebung zu bitten. Und dann nehme ich Jesus als meinen Herrn und Heiland an und ich danke ihm für seinen Tod am Kreuz auf Golgatha. Allerdings muss ich Jesus wirklich annehmen, um zu ihm zu gehören. Er drängt sich nicht auf. Er will, dass du dich demütigst, dass du um Vergebung bittest. Einen anderen Weg zu Gott gibt es nicht. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und nur wer durch diese Tür eingeht, der bekommt Vergebung und ewiges Leben. Johannes 1, Vers 12, wie viel ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Gottes Kinder sind die Menschen, die sich zu ihm bekehrt haben. Menschen, die zu Jesus umgekehrt sind, die Vergebung angenommen haben. Und mit dieser Bekehrung bekommen wir den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist Gott selber, der in uns wohnt und der in uns den Raum einnimmt, den wir ihm geben. Und dann verändert er uns, wenn wir es zulassen. Und er gibt uns neues Leben. 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu worden. Was das bedeutet, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung zu werden, das verstehen wir alle nicht. Aber was Gott in uns verändert und durch uns tun kann, lässt sich menschlich nicht erklären, weil das göttlich ist. Gott tut an uns etwas, was kein Mensch tun kann, wenn wir es zulassen. Deshalb gibt es nichts Wichtigeres, als sich zu Jesus zu bekehren. Damit fängt das Leben mit Gott an. Wir alle brauchen Jesus. Und ich wollte einfach am Anfang das kurz erklären, obwohl die meisten von uns die Botschaft kennen. Aber leider haben viele Menschen diese Botschaft nicht richtig verstanden. Vielleicht wollen sie sie auch nicht verstehen. Das führt mich zum zweiten Punkt. Fromme Heuchler sind eine Schande für Gott. Es war immer so. Solange es Christen gibt, gab es Heuchler und fromme Pharisäer. Menschen, die fromme Worte machen, die so tun, als wären sie die Superchristen. Aber sie sind nicht begeistert von Jesus. Es fehlt jede Leidenschaft, jedes Feuer. Ihr Christsein ist eine fromme Fassade. Sie haben vielleicht eine Bekehrung oder eine Umkehr zu Gott erlebt, aber sie begnügen sich mit Halbherzigkeit, mit Oberflächlichkeit und sie kennen nicht die Kraft Gottes, weil sie voller Kompromisse leben. Als Jesus auf der Erde war, ist er mit diesen Menschen hart ins Gericht gegangen. Die Worte, die er gebraucht hat, bin mir nicht sicher, ob wir das heute noch so sagen können. Matthäus 22, 29. Die Leute stehen vor ihm. Er sagt zu ihnen: Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr der Propheten Gräber baut und schmückt der Gerechten Gräber. Warum? Das hat gut ausgesehen, die Gräber zu schmücken. Da haben sie sich selber auf die Schulter geklopft. Sie waren stolze, arrogante Schwätzer, Heuchler. Matthäus 22, 33 sagt Jesus zu diesen Leuten, Schriftgelehrten Pharisäer: Ihr Schlangen, ihr Orderngezüchte, wie wollt ihr der Hölle höllischen Verdammnis entrinnen? Das sagte Jesus zu diesen frommen Leuten. Es widerte Jesus an, die Frommen in ihrer unehrlichen Frömmigkeit zu sehen, die den Namen Gottes in den Dreck gezogen haben. Matthäus 15, Vers 8: Dies Volk naht sich zu mir mit seinem Munde und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das ist das Problem. Mit den Lippen wird fromm dahergeschwätzt, aber das Herz ist fern von Gott. Nur wer mit dem Herzen dabei ist, meint es ehrlich, der ist wirklich ein Nachfolger Jesu. Das, was zählt, ist die wirkliche Beziehung zu Gott. Die Früchte, die man in deinem Leben sehen kann. Wisst ihr, wie man die Früchte an einem Baum erkennen kann? Du musst den Baum schütteln. Dann siehst du, was runterkommt. Also wenn du unter Druck kommst. Wir kennen Galater 5, Vers 19 bis 22. Das sind Verse, die gehen an gläubige Leute. An Menschen, die zu Jesus gehören. Und Paulus redet von den Werken des Fleisches und von der Frucht des Geistes. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, die da sind: Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Streit, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Sind fromme Leute angesprochen. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Wisst ihr, was das Tragische ist? So viele fromme Heuchler, bei denen man die Frucht des Geistes nicht sehen kann. Und wie viele dieser Leute haben andere in die Hölle gebracht schon? Ich habe viele Beispiele vor Augen von frommen Leuten, die mit Rufmord, Hochmut, Mangel an Barmherzigkeit und Heuchelei Menschen fern von Gott gehalten haben. Und Gott wird das Blut von ihren Händen fordern, sagt die Bibel. Fromme Heuchelei ist eine Seuche unter uns Christen. Christen, die Jesus nicht wirklich nachfolgen wollen. Sie unterscheiden sich in keinster Weise von Nichtchristen. Im Gegenteil, sie sind schlimmer. Weil man nicht sieht, dass sie wirklich an Jesus glauben. Es hat keine Auswirkungen, keine Frucht. Es ist eine Schande für das Kreuz. Die Bibel sagt, dass in den letzten Tagen das Kennzeichen der Christen ist. Die Gemeinde der letzten Zeit, Laodicea, Offenbarung 3, 17. Dort wird berichtet, du sprichst, die Gemeinde sagt, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. und weißt nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Was für eine perfekte Beschreibung von frommen Heuchlern. Sie sind reich, satt, sie haben alles, aber es ist gelogen, sie haben nichts. Sind Heuchler, jämmerlich, arm, blind und bloß. Halbherzige Christen, die sich nicht wirklich entschieden haben, mit Jesus zu leben, sind grauenhaft. Und wisst ihr, so oft sind wir das selber. Passen wir auf? Passen wir auf? Das ist eine Schande fürs Kreuz. Gestern hat mir meine Frau berichtet, aus ihrer Verwandtschaft, von einer Frau, die sich umgebracht hat. In ihrer Verzweiflung ist eine ältere Frau, sie wollte nicht mehr leben. Rundherum lauter fromme Leute. Eltern waren fromme Leute. Sie hatten ein uneheliches Kind bekommen. Ihr ganzes Leben wurde sie deshalb krumm angeschaut. Wie tragisch, oder? Fromme Heuchler sind eine Schande für Gott. Mein dritter Punkt, Jesus Christus, die größte Erfüllung im Leben und Sterben. Es ist faszinierend, wie begeistert Paulus von Jesus war. Unglaublich. In Philipper 1, Vers 21 habe ich am Anfang zitiert, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Jesus war für Paulus das Einzige, worauf er sich konzentriert hat. Und er erzählt mit solcher Überzeugungskraft und Freude über das, was Jesus für ihn bedeutet, dass ich mir wünsche, dass wir alle und ich selber davon angesteckt werden. Und ich lese Philipper 1, Vers 20. Schreibt dort, wie ich endlich warte und hoffe, also er wartet und hofft, dass ich in keinerlei Stück zu schanden werde, sondern dass mit aller Freudigkeit, gleich wie sonst alle Zeit, also auch jetzt, Christus hoch gepreiset werde in meinem Leibe, also Christus geehrt, verherrlicht, erhöht wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Paulus sagt, ich warte und hoffe, ich habe die freudige Erwartung und Hoffnung, dass Christus an meinem Körper hochgepriesen und maximal verherrlicht wird. Und zwar immer und in jeder Situation, egal ob ich lebe oder sterbe. Und dann gibt uns Paulus das Fundament für diese Erwartung und Hoffnung. Denn die Frage ist doch, wie soll das passieren? Wann soll das passieren? Was ist das Fundament, dass Jesus Christus an meinem Körper maximal verherrlicht und gepriesen wird? Denn das ist das, was Paulus mit seinem Leben erreichen wollte. Jesus Christus soll hochgepriesen und verherrlicht werden, egal ob er lebt oder stirbt. Jesus Christus soll groß herauskommen. Denn nur Jesus in mir ist kostbar, befriedigend und wertvoll. Ich bin nichts. Er ist der Inbegriff des Lebens. Es gibt nichts Größeres, nichts, was uns mehr erfüllen und befriedigen kann als Jesus. Das ist das, was Paulus hier sagt. Aber wie passiert das? Wie wird Christus an meinem Körper hochgepriesen? Vers 21, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Lass uns zuerst das Sterben anschauen, weil das die Aussage deutlicher macht. Wir kommen nachher zum Leben zurück. Paulus sagt, Sterben ist für mich ein Gewinn. Das heißt, es ist meine Leidenschaft, dass Jesus Christus an meinem Körper verherrlicht wird, wenn ich sterbe. Denn für mich ist Sterben ein Gewinn. Und dann lesen wir weiter in Vers 3 und Vers 22. Sintemal aber im Fleisch leben, dienet mehr Frucht zu schaffen. So weiß ich nicht, welche sich erwählen sollen, denn es liegt mir beides hart an. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, welches auch viel besser wäre. Paulus sagt, Sterben ist deshalb ein Gewinn, weil das bei Christus sein viel besser ist, als hier zu bleiben. Bei Christus sein ist besser als das Mittagessen, das kommt, als deine Familie, als deine Macht, als dein Besitz, als das Geld, als der Genuss, als der beste Urlaub, als Sexualität, als ein schnelles Auto. Bei Christus zu sein ist viel besser als alles, was diese Welt bieten kann. Und warum ist das so? Weil ich in meinem Sterben Jesus Christus begegne. Und das ist der größte Schatz für mich. Das ist unendlich viel mehr Befriedigung als alles, was ich, wenn ich hier bleibe. Denn nur dann ist es ein Gewinn für mich, wenn ich sterbe, wenn das, was kommt, besser ist. Was heißt es zu sterben? Das heißt doch, alles hier zurücklassen. Und das Einzige, was ich mitnehme, ist Jesus Christus. So können wir das gegenüberstellen. Auf der einen Seite habe ich diese Welt, habe ich meine Frau, meine Familie, meine Kinder, alles, was ich besitze. Und auf der anderen Seite habe ich Jesus Christus. Und Paulus sagt ganz klar, Jesus Christus zu haben ist viel, viel, viel besser. Lesen wir nochmal den ersten Vers von Vers 21. Denn Christus ist mein Leben. Paulus erklärt diesen Zusammenhang am besten in Philipper 3, Vers 8. Dort sagt er, denn ich achte alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet und achte es für Dreck, auf das ich Christum gewinne. Sterben ist mein Gewinn, weil es mich näher zu Jesus Christus bringt, was mich mehr befriedigt als alles, was diese Welt zu bieten hat, als alles, was ich durch den Tod verlieren kann und zurücklassen muss. Christus ist mein Leben, sagt Paulus, weil er alles, was er vor seinem Tod besessen hat, er sagt, es ist Dreck, Schaden. Denn nichts, was er sich auf dieser Erde hätte wünschen können, konnte auch nur im Ansatz die überschwängliche Erkenntnis Jesu Christi wettmachen. Er spricht von einer überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi. Ja, das muss ganz oft dir her sagen, dass du überhaupt kapierst und im Ansatz kapierst, was das bedeutet. Mit Jesus zu leben ist, ihn immer besser zu erkennen. Und es ist besser als alles, was du sonst auf dieser Welt finden kannst. Deshalb gilt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Frage, ist Christus dein größter Gewinn, dein größter Schatz, den du hast? Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget mir nach, der ist mein nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Frage, was liebst du mehr als Jesus Christus? Hast du verstanden, dass Jesus den ersten Platz in deinem Leben haben muss? Weil alles andere eine Missachtung seiner Liebe ist. Gott duldet keine halbherzigen Christen. Du wirst nie zufrieden sein, wenn du nicht ganz dich ihm hingibst. Es könnte sogar sein, dass du gar kein Christ bist, wenn du nicht Jesus von ganzem Herzen lieb hast. Wenn du ihn nicht über alles andere stellst. Die Liebe, von der Jesus spricht, ist keine Pflichterfüllung. Es geht um echte Liebe und Zuneigung. Dass ich verstehe, was er am Kreuz für mich getan hat. Wie empfindest du gegenüber deinen Kindern? Ich liebe meine Kinder. Und das ist auch richtig so. Aber ich möchte Jesus 10.000 Mal mehr lieben. Um diese Liebe geht es Jesus. Denn wenn du Jesus nicht mehr liebst als die Liebsten deiner Familie, dann stimmt in der Beziehung zu Jesus etwas nicht. Wie oft erleben wir, dass unsere und uns Christen, dass Menschen in den Gottesdienst kommen und sie reden über den Glauben, vielleicht sogar über die Bibel, aber im Alltag kommt das nicht mehr vor. Da geht es nur noch um meinen Besitz, um meinen Erfolg. Du musst nur das Leben dieser Leute anschauen. Wie gehen sie mit ihrer Zeit und ihrem Geld um? Jesus ist nur eine Beschäftigung fürs Wochenende. Und die ganze Woche über sitzen sie vor dem Fernseher und kümmern sich um ihr Geld, um ihr Haus, um ihr Auto, um ihren Beruf, um ihre eigenen Interessen. Aber man kann nicht erkennen, dass sie sich von Herzen an Jesus freuen. Dass sie voller Freude gerne etwas für Jesus tun. Und ich muss euch sagen, ich möchte solche Leute nicht einreden, dass sie wirklich Christen sind und sie bestärken in ihrem Glauben. Denn es könnte sein, das weiß ich ja nicht, sie haben sich gar nicht bekehrt und kommen trotzdem in die Gemeinde. Es könnte sein, dass diese Menschen einmal wir in der Hölle wiedersehen. Deshalb möchte die Bibel uns wachrütteln. Sie möchte uns fragen, wo gibt es Heuchelei unter uns, Oberflächlichkeit? Jesus möchte entschiedene Jesus-Nachfolger, die für ihn leben, die ihn lieben mehr als alles andere. Deshalb geht es in der Gemeinde nicht darum, Leute zu verhätscheln und zu verwöhnen und zu sagen, Jesus liebt dich, ist alles okay, ist alles gut, Hauptsache du bist da. Dabei sind die Leute gar keine Christen. Sie sind noch gar nicht von neuem geboren. Sie lieben alles andere mehr als Jesus. Sie suchen nur ein gutes Gefühl und eine gute Gemeinschaft. Und sie leben in der Finsternis unter der Gewalt Satans, sagt die Bibel. Sie denken, wenn sie Gutes tun, das ist schon okay. Aber ohne Buße, ohne Umkehr zu Gott, bleiben wir unter dem Zorn Gottes, sagt die Bibel. Und wir kommen in das ewige Feuer der Hölle, in der der Mensch nicht sterben kann und immer leiden muss. Wir können das in Markus 9, 45 nachlesen. Er kann nicht sterben, weil er immer leiden muss. Vierter Punkt. Voller Freude, alles für den verborgenen Schatz. Es gibt in Matthäus 13 ein Gleichnis in einem einzigen Vers. Matthäus 13, Vers 44. Abermal ist gleich das Himmelreich einem verborgenen Schatz im Acker, welchen ein Mensch fand und verbarg ihn und ging hin vor Freuden über denselbigen und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Das Himmelreich ist ja das tausendjährige Reich, das Jesus auf dieser Erde aufrichten wird, das er den Juden bereits im 1. Mose versprochen hat. Aber wir können diese Aussagen auch vom Himmelreich, auch auf uns heute übertragen und geistlich für uns anwenden. Denn auch für uns heute ist das geistliche Reich Gottes wie der Schatz im Acker. Und hier in diesem Gleichnis geht der Mensch, der den Schatz gefunden hat, und er verkauft voller Freude, alles, was er hatte. Es wäre ja auch komisch, wenn der Mensch, der den Schatz gefunden hat, nicht voller Freude alles verkauft, was er hat, damit er diesen Schatz bekommt, der so unendlich viel wertvoller ist als alles, was er bisher besessen hat. Aber es gibt sehr viele Christen, bei denen ist es so. Sie können sich von dem, was sie haben, nicht trennen. Für sie ist Jesus nicht der Schatz, der so wichtig ist, dass sie voller Freude alles dafür hergeben. Und so leben sie für Jesus mit einem traurigen Herzen und ohne jede Freude. Ihr Leben ist geprägt von Pflicht und Gehorsam. Und sie diskutieren mit dir, wie viel Zeit und Geld sie wohl für das Reich Gottes investieren sollten. Sie fragen, was sind die Mindestanforderungen, mit denen Gott noch zufrieden ist. Aber davon finden wir in diesem Gleichnis nichts, das ist die vollkommen falsche Sicht. Wer Jesus nachfolgen will, fragt nicht nach Leistung und Pflichterfüllung, Im Gegenteil, wer begriffen hat, wie wertvoll der Schatz des Reiches Gottes ist, der verkauft voll großer Freude alles, was er hat, um diesen großen Schatz des Reiches Gottes zu bekommen. Und genau darum geht es in diesem Gleichnis. Der Mensch, der den Schatz gefunden hatte, war sich bewusst, dass der Schatz von so großem Wert ist, es war ihm egal, alles herzugeben, was ihm lieb geworden war. Jesus zu haben, Jesus zu gehören, ist das Wertvollste, was du besitzen kannst. Es gibt nichts Wertvolleres. Und wenn wir das und wenn dir das nichts wert ist und dein Christsein nur im Alteinhalten von Regeln besteht, dann könnte es sein, dass du noch gar nicht begriffen hast, worum es geht. Wisst ihr, es gibt viele anständige Leute, enthaltsame Asketen, die moralisch vorbildlich leben und in die Hölle gehen, weil sie sich nie zu Jesus bekehrt haben. Voller Stolz stehen sie auf ihrem Sockel, der Sockel ihrer eigenen Leistung. Sie geben das, was sie haben, um gut vor anderen dazustehen. Aber das ist nicht das, wovon das Gleichnis spricht. Wir haben gelesen, der Mensch ging hin vor Freuden über denselbigen Schatz und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Und wenn wir das, was wir für Jesus tun, nicht voller Freude tun, dann sollten wir es lassen. Dann sollten wir damit aufhören. Es bringt nichts, weil die Motivation nicht stimmt. Hast du dich überhaupt für Jesus entschieden? Willst du das überhaupt? Es ist völliger Unsinn, sich für Jesus einzusetzen, wenn wir es nicht mit Freude tun. Es ist dummes Zeug zu behaupten, dass das Gefühl von Freude und Begeisterung für Jesus nicht wichtig wäre. Natürlich ist es wichtig. Natürlich gibt es Situationen, wo Gott von uns fordert, einfach gehorsam zu sein, weil er will, dass wir sein Wort tun, dass wir das tun, was er von uns fordert. Aber wenn du nicht voller Freude für Jesus lebst, dann musst du dein Christsein hinterfragen. Dann hast du nicht verstanden, wie wertvoll dieser Schatz ist. Das Leben mit und für Jesus ist das Beste, was wir finden können, sagt die Bibel. Der größte Schatz im Acker unseres Lebens. In 2. Petrus 1,4 lesen wir sogar, dass wir durch dieses Leben für Jesus teilhaftig werden der göttlichen Natur. Das heißt, du bekommst die Wesenszüge Gottes in deinem Leben, wenn du zu Jesus gehörst und wenn du bereit bist, auf ihn und sein Wort zu hören, ihm nachzugehen. Jesus ist der größte Schatz, den ein Mensch je haben kann. Suche diesen Schatz. Es gibt noch einen Gedanken in dem Gleichnis, den ich sehr interessant finde. Das Himmelreich ist gleich einem verborgenen Schatz im Acker. Unsere Beziehung zu Jesus ist auch wie ein verborgener Schatz im Acker. Du musst graben, um diesen verborgenen Schatz zu finden, um ihn ganz zu begreifen. Kolosser 2, Vers 3 lesen wir über Jesus, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das heißt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und wie finde ich diese Schätze der Weisheit und Erkenntnis? Indem ich täglich in der Bibel lese und grabe und sie lese und mir einpräge. Epheser 6, 17: Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das Schwert des Geistes, das ist unser Schwert. Gegen dieses Schwert hat Satan keine Chance. Aber ohne dieses Schwert sind wir wehrlos, komplett wehrlos. Nur mit Gottes Wort können wir der Macht der Finsternis widerstehen. Psalm 119, Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wider dich sündige. Gottes Wort verhindert Sünde in meinem Leben. Ich habe das erlebt. Es macht dich widerstandsfähig gegen die Sünde. Psalm 119, Vers 104. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Gottes Wort macht klug. Es zeigt dir, wo es lang geht. Es gibt den Durchblick. Es macht dich weiser wie die höchsten Gelehrten unserer Gesellschaft. Im Gegensatz, die Bibel sagt, es sind dumme Leute, wenn sie nicht Jesus nachfolgen. Das Wort Gottes ist der größte Schatz, den wir in der Hand haben. Deshalb ist es ja Gottes Wort. Es gibt kein anderes Buch auf diesem Planeten, das über beinahe 2000 Jahre von über 40 Verfassern geschrieben wurde und in sich so konsistent ist, dass du im Mose was liest, das sich in der Offenbarung erklärt. Das kann kein Mensch machen. Das muss nur Gott geschrieben haben. Das geht gar nicht anders. Gottes Wort macht klug. Aber es ist eben ein verborgener Schatz. Wir müssen graben, uns damit beschäftigen. Es reicht nicht aus, nur eine Predigt anzuhören. Es reicht auch nicht aus, irgendein frommes Buch über die Bibel zu lesen. Wenn du wenig Zeit hast, lies keine Bücher, lies die Bibel. Ich sage, ich habe jahrelang nur Bücher gelesen und viel zu wenig die Bibel gelesen. Ist dummes Zeug, lies die Bibel. Denn wenn wir täglich die Bibel lesen, das entwickelt eine ungeheure Kraft. Das macht dich voll Geistes. Dann redet Gott durch sein Wort zu uns. Und wenn wir ihm Raum geben, dann macht er uns unendlich reich. Wisst ihr, menschlich gesehen kann man diese Kraft des Wortes Gottes nicht erklären. Du kannst es nicht erklären. Aber es ist Gottes Wort. Steckt unheimlich viel Kraft in diesem Wort. Lass mich zum Schluss kommen. Das Thema war, Christus ist mein Leben. Wir haben gelesen, Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist der einzige Weg. Er ist die einzige Wahrheit. Nur bei ihm finden wir Vergebung unserer Schuld und ewiges Leben. Diese Botschaft ist der absolute Hammer. Vollkommen einzigartig. Und ich freue mich, dass ich euch heute Morgen diese Botschaft sagen durfte. Gott hat uns diese Botschaft nicht gegeben, weil sie so unwichtig und so unterhaltsam und so langweilig wäre. Auch ist es nicht so, dass Gott einfach alle Menschen liebt und am Ende kommen wir alle in den Himmel. Sondern die Bibel sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Denn Gott wird alle Menschen richten. Und wisst ihr, kein Mensch wird dem Gericht Gottes entgegen. Keiner. Und wir sagen das den Leuten nicht. Wir schweigen. Nur wer Buße tut und Vergebung angenommen hat, der bekommt ewiges Leben. Nur wer sich vor Gott gedemütigt hat, wird dem Gericht und seinem Zorn entgehen und nicht in die Hölle kommen, den Ort der Qual. Das ist keine lockere Botschaft. Aber wisst ihr, es ist eine freudige Botschaft, weil Jesus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Du musst nur zu ihm kommen. Nur Jesus kann uns von unserer Schuld befreien, die Belastungen unserer Vergangenheit komplett wegwaschen. Egal, was wir getan haben. Vergebung gibt's nur bei Jesus. Das kann kein Psychologe und kein Gespräch dir machen, was Jesus kann. Und wenn du Vergebung erfahren hast, dann platzt dein Herz vor Freude. Weil du den Druck, die Last nicht mehr hast. Deshalb wünschen wir doch jedem Menschen, dass er Jesus begegnet. Dass er, wie habe ich es vorher gelesen, den unerforschlichen Reichtum Jesu Christi kennenlernt. Unerforschlicher Reichtum Jesu Christi. Deshalb sagt Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben, weil ich durch Jesus den unerforschlichen Reichtum Jesu Christi kennenlerne. Und Sterben ist mein Gewinn, weil es mich näher zu Jesus bringt. Was mich mehr befriedigt als alles, was ich in dieser Welt habe und was ich im Tod verlieren kann und zurücklasse. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Danke dir, dass wir es überhaupt haben, dass wir darin lesen können, dass du uns alles gesagt hast, was du von uns erwartest und dass du uns ein Leben geben möchtest, von dem wir keine Ahnung haben. Nur im Ansatz begreifen wir es. Danke dir, dass du heute noch lebst. Danke dir für diesen Gottesdienst, für deine Gegenwart. Herr, wir lieben dich von Herzen. Zieh uns näher zu dir hin. Schneid alles ab, was dir nicht gefällt. Gib, dass wir aufhören, Heuchler zu sein, dass wir ehrlich dir nachfolgen. Dass wir den Menschen sagen, dass sie dich brauchen, Herr. Und den Menschen sagen, dass sie ohne dich für immer verloren sind. Herr, du forderst alle auf, dir nachzufolgen. Mach uns zu deinen Botschaftern. Amen.